Es ist die 148. Sitzung des Ausschusses. Und wir tagen wieder in einer Hybridsitzung, Präsenz und online mit den Sachverständigen. Vorab möchte ich alle bitten, sich mit Namen in WebEx anzumelden, weil das gleichzeitig auch die Teilnahmebestätigung ist. Außerdem bitte ich alle, ihre Mikrofone vorerst stumm zu schalten. Weitere Verfahrensschritte kommen später. Wir beschäftigen uns in dieser Anhörung mit dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Gesundheitsregionen Aufbruch für mehr Verlässlichkeit, Kooperation und regionale Verankerung in unserer Gesundheitsversorgung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach Ansicht der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zeigt die SARS-CoV-2-Pandemie eindringlich, welche große Bedeutung ein gut aufgestelltes, handlungsfähiger und von allen Dingen digital vernetzter öffentlicher Gesundheitsdienst, verlässliche Versorgungsangebote und eine gute Koordination und Integration der Gesundheitsversorgung, insbesondere auf der regionalen Ebene, haben. Ein Schwerpunkt der Gesundheitspolitik in den kommenden Jahren müsse daher sein, die Vernetzung und Zusammenarbeit der Gesundheitsakteure auszubauen. Die regionale Verankerung soll verbessert und die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung sowie des Gesundheitswesens gegenüber Pandemieereignissen sollen gestärkt werden. Die Fraktion fordert daher unter anderem, dass bis zum Jahr 2025 10% der Bevölkerung in Gesundheitsregionen versorgt werden. Im Einzelnen solle eine spezifische gesetzliche Regelung für Gesundheitsregionen als Möglichkeit für gesetzliche Krankenkassen zum Abschluss von regionalen populationsorientierten, indikationsübergreifenden und integrierten Versorgungsverträgen mit regionalen Ärztenetzen oder anderen regionalen Akteuren geschaffen werden. Zudem sollen Beiträge für eine verstärkte Integration von Gesundheitsdienstleistungen und verbesserter Kooperation beteiligter Akteure geleistet werden. Das zu dem Inhalt der anstehenden Anhörung. Bevor wir beginnen, die Anhörung wird 60 Minuten dauern. In dieser Zeit werden die Fraktionen ihre Fragen abwechselnd in einer festen Reihenfolge an die Sachverständigen stellen. Die Reihenfolge orientiert sich an der Stärke der Fraktionen. Es wird immer eine Frage an einen Sachverständigen oder Sachverständige gestellt. Ich darf darum bitten, die einzelnen Wortbeiträge möglichst kurz zu halten, damit viele Fragen und Antworten möglich sind. Die Frage- und Antwortzeit sind insgesamt auf 3 Minuten beschränkt. Nach 60 Minuten werde ich die Anhörung schließen. Ich bitte die aufgerufenen Sachverständigen, bei der Beantwortung der Frage ihr Mikrofon einzuschalten und sich mit Namen und Verband vorzustellen. Das erleichtert zum einen die Protokollierung der Anhörung, zum anderen können die Zuschauerinnen und Zuschauer die Sachverständigen den jeweiligen Verbänden und Institutionen besser zuordnen. Den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken. Des Weiteren bitte ich alle Anwesenden, ihre Mobiltelefone auszuschalten. Klingeln kostet 5 €. Ich weise noch darauf hin, dass die Anhörung digital aufgezeichnet und im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Außerdem können Sie die Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufen. Das Wortprotokoll der Anhörung wird auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Soweit die Einführungen. Die erste Frage stellt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dr. Kappert-Gonter.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Helmut Hildebrand. Herr Hildebrand, woraus ergibt sich die Notwendigkeit regionaler integrierter Versorgung? Und wie können die vorhandenen Regelungen, hier insbesondere der § 140a SGB V, besser genutzt werden? Und welche konkreten Anreize braucht es, um entsprechende Verträge zu fördern?
Herr Dr. Hildebrand, Sie haben das.
Herzlichen Dank, Herr Budde. Herzlichen Dank, Frau Dr. Kappert-Gonter. Die Frage der Regionalisierung oder der regionalen Verankerung von Gesundheit erklärt sich eigentlich aus der Logik sozusagen der Produktion von Gesundheit. Wenn man schaut, wie Gesundheit produziert werden kann, geht das halt vor allen Dingen von vor Ort, weil sie brauchen dazu, wie das man irgendwo mal in Afrika gesagt worden ist, man braucht natürlich ein ganzes Dorf für die Erziehung von einem Kind, so braucht man eigentlich auch eine ganze Region für die Produktion von Gesundheit. Und das ist halt der Punkt, wenn wir schauen, nicht nur auf die Versorgungsorganisation, sondern auch auf die Vermeidung von Progressionen, von Erkrankungen, dann brauchen wir einen größeren Blick, der über die unmittelbare Versorgungsseite hinausgeht und halt die zivilgesellschaftlichen Institutionen, die Pflegeheime, die Kindergärten, die Schulen mit einbezieht in einen solchen Prozess von Entwicklung. Und der Paragraph 140 ist ja über die Reform des GPVG erweitert worden, jetzt so dass auch weitere Bereiche hinzukommen können. Insofern ist da schon ein Fortschritt diese Legislatur geschehen. Aber die Anreize, die dafür notwendig sind, dass all die Versorgenden und auch vor allen Dingen die Krankenkassen, die Freiheitsgrade bekommen, dort in einer solchen Region auch wirklich Verantwortung, Verlässlichkeit und eine Konzeption zu entwickeln, die war halt bisher noch nicht gegeben. Und das wäre der entscheidende Punkt, der zusätzlich gebraucht wird, um Versorgung tatsächlich in einer regionalen Form, natürlich verbunden mit den universitären Spitzenzentren der Republik, ganz klar, und verbunden halt auch mit einer guten Digitalisierung, die sich auch nicht nur auf die Region bezieht, aber um das zu erzeugen. Und die zentralen Anreize, die wir dafür vorschlagen, und die ich da als bedeutsam sehe, und ich bin da ja nicht alleine, sondern habe das mit einem großen Kreis von weiteren. Hier ist jetzt ein Lautsprecher dazwischen. Ich habe es ja mit einem großen Kreis von Gesundheitsexpertinnen und Experten zusammen weiter ausgearbeitet und in eine Umsetzungsform gegossen.
Vielen Dank, Herr Dr. Hildebrandt. Ja. Die Technik hat mir jetzt geholfen, Ihnen deutlich zu machen, dass die 3 Minuten aufgebraucht sind. Aber wenn sich hier
schließt, öffnet sich immer wieder eine neue. Ich darf das Wort geben an den Kollegen Michael Hendrich.
Also, lieber Herr Dr. Hildebrandt, erstmal herzliches Dankeschön, dass Sie diese Möglichkeiten über die Selektivverträge dargestellt haben. Meine Frage würde ich trotzdem gerne an den Herrn Professor Amelung richten. Wie bewerten Sie den Antrag, die in dem Antrag vorgesehene Einführung von Gesundheitsregionen, vor allem gerade vor dem Hintergrund bereits aktuell bestehender Möglichkeiten für die gesetzlichen Krankenkassen, Trägerkassen und sektorübergreifende Selektivverträge zu schließen?
Ja, ich möchte mich auch erstmal ganz herzlich für die Einladung bedanken und kann mich in vielen Punkten Helmut Hildebrandt nur anschließen. Die Grundausrichtung des Antrages ist absolut zu befürworten. Da gibt es überhaupt gar nicht viel zu diskutieren. Es gibt wenig Zweifel, dass Versorgung regional gestaltet werden muss, die regionalen Akteure eingebunden werden müssen. Es gibt keinen Zweifel, dass wir Gesundheits- und Sozialversorgung noch viel enger gemeinsam denken müssen. Es gibt wenig Zweifel, dass unsere Anreizstrukturen häufig ein zentrales Problem darstellen, zu den Silostrukturen führen, aber eben auch dazu führen, und auch das hat der Helmut Hildebrandt schon angesprochen, dass Leistungen oder Bereiche wie Prävention nicht in dem Maße adressiert werden, wie sie adressiert werden sollten. Man kann es im Prinzip sagen, wir haben im deutschen Gesundheitssystem hervorragende Geschäftsmodelle für Volume, für Menge. Wir haben keine Geschäftsmodelle für Value. Das ist das Kernproblem. Das Ganze dreht sich immer wieder um das Thema Value-Based Healthcare. So wenig die Ziele strittig sind. Und es ist so eins von diesen typischen Themen, wo man überhaupt gar nicht dagegen sein kann. Das ist, man liest es und sagt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wird es bei den Instrumenten natürlich schon so, dass man durchaus Diskussionsbedarf hat. Und ich würde 2, 3 Punkte gerne hinsichtlich Instrumente und Rollen von Akteuren kurz aufgreifen. Regionen sind unterschiedlich, das ist diskussionslos, aber wir brauchen auch nicht hunderte von verschiedenen Konzepten, sondern ich glaube, der Fokus sollte viel stärker auf sogenannte Blueprints sein, dass man für gewisse Regionen gewisse Muster, ich denke immer so ein bisschen so eine SAP-Einführung, 80% ist standardisiert, 20% muss regional quasi noch nachgesteuert werden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den man, glaube ich, adressieren muss, 10% der Versicherten klingt immer nach extrem wenig. Wenn es aber die 10% sind, die die höchsten Kosten verursachen, für die solche Konzepte auch am sinnvollsten sind, redet man auch schnell über 50% des Finanzvolumens und dann stellt sich einfach auch die Frage, welche Rollen werden dann die Krankenkassen spielen, die in den letzten Jahren massiv an Kompetenz im Versorgungsmanagement aufgebaut haben. Ich würde das gerne nur adressieren. Dritter Punkt, und dann würde ich hier auch abschließend, bevor ich die Rüge bekomme, es stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Finanzierungskonzept. Auch hier sind, glaube ich, noch eine Menge offene Fragen.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Franz Knieps. Der Antrag sieht vor, dass eine Managementgesellschaft für den Gesundheitsverbund als Vertragspartner der Krankenkassen in der Region die Organisation der ambulanten und stationären Versorgung übernimmt und die virtuelle Budgetverantwortung trägt. Wie beurteilen Sie diesen Vorschlag?
Herr Knieps.
Herr Vorsitzender, vielen Dank, Frau Dittmar. Ich habe positive Sympathie dafür, dass die Koordinierungsleistung ausdrücklich gewürdigt wird und im Gesetz verankert wird. Meine Probleme liegen eher darin, wer allen Antragsrecht bekommen soll, beispielsweise die Aufsichten, die in unserem Land eigentlich auf eine Rechtsaufsicht beschränkt werden. Es sollte den Vertragspartnern überlassen bleiben, zu regeln, ob man eine eigene Managementgesellschaft dafür gründet, ob einer der Akteure eine solche Managementaufgabe übernimmt. Es hängt sehr von den handelnden Akteuren ab. Wenn wir uns fragen, welche Modelle sind erfolgreich, dann ist es in der Regel, sind es Modelle, wo charismatische Personen eine Rolle spielen, wo aber auch die Politik eine koordinierende Funktion übernimmt. Das ist zu trennen von Initiativrechten und erst recht von finanziellen Anreizen. Danke.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Spangenberg.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Zwar einmal die Frage, wo sehen Sie bei dieser Aufgabenstellung, bei dieser Zielsetzung überhaupt die Kompetenz? Wer sollte da eingebunden sein? Sind wir da richtig hier bei dieser Anhörung? Und das Zweite ist, in der Begründung dieses Wunsches oder Antrags steht zum Beispiel drin, die unzeitgemäße Aufgabenverteilung in unserem Gesundheitswesen vermittelt zudem die Illusion einer ärztlichen Allzuständigkeit, die andere Gesundheitsberufe in eine Assistenzrolle drängt. Meine Frage ist, sehen Sie das auch so?
Herr Dr. Gassen.
Ja, sehr geehrter Vorsitzender, Herr Spangenberg, Andreas Gassen, Kassenärztliche Bundesvereinigung. Also ich sehe das, was diese unterstellte ärztlichen Allmachtsfantasien angeht, natürlich nicht so. Es ist sicherlich richtig, dass wir in einer Zeit leben, wo natürlich auch viele nicht ärztliche Gesundheitsberufe hohe Qualifikationen erlangen haben, das in Zukunft auch in größerem Umfang tun werden. Das finden wir grundsätzlich auch gut. Und insofern ist auch die KBV daran interessiert, dass die Gesundheitsberufe alle interprofessionell gut zusammenarbeiten. Wir sehen naturgemäß eine gewisse Aufgabenzuweisung bei den Körperschaften. Das hat aus unserer Sicht schon deshalb naheliegende Gründe, weil wir uns, glaube ich, nicht wünschen können, dass Private Equity Fonds in Zukunft Gesundheit nach merkantilen Aspekten steuern. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das gerne genutzt wird, Einfallstore zu schaffen, die offengestanden Politik nicht kontrollieren kann. Das sind illusionäre Annahmen, dass man dauerhaft solche starken Marktteilnehmer kontrollieren kann. Von daher sehen wir hier tatsächlich die Körperschaften eigentlich als gesetzte Partner, da sie eben auch ordentliche Aufgaben zu erfüllen haben. Und von daher glaube ich, hier den rein wirtschaftlich getriggerten Investoren vorzuziehen werden.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henn.
Auf die Frage der Frau Kollegin Dittmar zurück an den Herrn Knieps und würde meine Frage richten an den Einzelsachverständigen Matthias Mohrmann. Wie ist Ihre Einschätzung zu dem Vorschlag, es sogenannten Gesundheitsverbünden in Gestalt von Managementgesellschaften als Vertragspartner der Krankenkasse zu ermöglichen, im Fall von Gesundheitsregionenverträgen die Organisation der ambulanten und stationären Versorgung zu übernehmen und die virtuelle Budgetverantwortung zu tragen? Und wenn es möglich ist, gehen Sie dabei bitte insbesondere auf die vorgesehene Rolle der gesetzlichen Krankenkassen ein.
Sehr geehrter Herr Hinrich, meine Damen und Herren, 95% der Versorgung findet im Wohnumfeld des Patienten in der jeweiligen Kommune statt. Trotzdem beklagen Patienten häufig eine fehlende Kommunikation und Koordination in der Versorgung zwischen Leistungserbringern, aber auch zwischen den Kostenträgern. Und deswegen begrüßen wir natürlich den Ansatz, den regionalen Akteuren in der Versorgungsgestaltung eine stärkere Verantwortung zuzuweisen, um mehr Kooperation, Vernetzung und Koordination in der Gesundheitsversorgung auch zu erreichen. Man sollte im Hinblick auf eine zunehmende medizinisch sinnvolle, aber eben auch überregionale Spezialisierung der Kliniken natürlich auf eine überregionale Anschlussfähigkeit dieser Verbünde achten. Wir brauchen sicherlich auch einen weiteren Ausbau der digitalen Vernetzung. Das ist ja bereits eingeleitet, sollte auch so weitergehen. Und sicherlich können bei der Initiierung von Gesundheitsverbünden existierende regionale Gremien, die Gesundheitskonferenzen, eine wesentliche Rolle spielen. Erforderlich ist aber meines Erachtens auch unbedingt ein starker Einbezug der Kompetenzen und Erfahrungen der Selbstverwaltungspartner, also der Leistungserbringer und der Krankenkassen vor Ort. Und wir haben ja heute nicht das eine universelle Versorgungsmodell, also kein One-Size-Fits-All, das so überlegen ist, sondern wir brauchen im Grunde auch einen Rückgriff auf das, was schon an Versorgungskompetenz da ist. Und deswegen fehlt ein wenig aus meiner Sicht die inhaltliche Einbindung der Krankenkassen. Das ist etwas ernüchternd, weil die Krankenkassen heute in der Gesundheitsversorgung schon als zentraler Partner der Leistungserbringer die Versorgung maßgeblich auch mitgestalten. Und diese Rolle wurde ja in den letzten Jahren gestärkt vom Gesetzgeber. Hunderte von Selektivverträgen, oft mit Regierungsbezug, zeigen das auch. Und Selektivverträge sind heute bei aller Kritik schon eine wichtige Ergänzung der Regelversorgung. Also wir sollten nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern im Grunde auf Basis vorhandener Versorgungsmodelle eine Weiterentwicklung auch vornehmen. Und Krankenkassen waren in der Vergangenheit auch als gleichrangige Mitbegründer von solchen Versorgungsmodellen auch vorgesehen. Sie werden jetzt zu Finanziers in dem Antrag. Und ich hätte gerne wieder eine etwas stärkere Gestaltung der Rolle auch der Krankenkassen, weil wir doch sehr viel Know-how in den letzten Jahren dort auch aufgebaut haben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Ullmann.
Ja, herzlichen Dank, meine erste Frage an den Ärztekammer Dr. Reinhardt. Da wäre meine Frage, wie Sie den Antrag der Grünen bewerten und welche Stärken und Schwächen können Sie identifizieren?
Herr Dr. Reinhardt.
Ja, sehr geehrter Vorsitzender, meine Damen und Herren, Ärztekammer, ich finde die Lebensanalyse, die den Antrag so durchaus zutreffend und ich finde auch die grundsätzliche Ausrichtung förderungswürdig und verfolgungswürdig, weil ich glaube schon, dass wir feststellen dürfen, dass wir ein Gesundheitssystem haben, was doch sehr stark sich auf die Reparaturen konzentriert und was auch darunter leidet, dass wir bei der großen Zahl älterer Multimorbide, auch der Auslegungsbetreuenden Menschen vielleicht nicht mehr die angemessene Zahl von Strukturen oder die angemessene Strukturen haben, dem tatsächlich so gerecht zu werden, wie das eigentlich mit Verantwortlichkeit geschehen sollte. Ich verwehre mich auch ein bisschen gegen den Begriff der Illusion einer ärztlichen Allzuständigkeit, den ich persönlich definitiv nicht habe und glaube auch die Bundesärztekammer und die Ärztekammer als solche. Ich glaube, dass wir wenig gewinnen, wenn wir jetzt kurzfristig Menschen, die andere Berufe erlernt haben, Fachberufe erlernt haben oder dabei sind, neue zu erlernen, indem wir heilkundliche oder heilberufliche Tätigkeiten übertragen. Und das alleine löst das Problem. Das Problem wird dadurch gelöst, dass wir mit Multiprofessionellen in den Regionen arbeiten und die gefördert werden. Und ich glaube, dass die Möglichkeiten, die aktuell nicht ausreichen, um solche Regionen, wie sie in diesem Antrag beschrieben sind, sinnvollerweise zu fördern. Und das Entscheidende für mich ist, dass man das in der Vergangenheit im Wesentlichen solche Selektivverträge zugelassen hat, um eigentlich an andere Stellen zu sparen und sich die Handeln und Tätigkeiten immer zu tun sollten, um am Schluss vielleicht andere Strukturen überflüssig zu machen und daraus dann auch finanzielle Mittel zu erwerben, Strukturen gangbar zu halten. Ich glaube, das darf man vielleicht mal verabschieden, müssen sagen, wenn wir das befördert wollen, dann müssen wir vielleicht vorübergehend sagen, für einen umschriebenen Zeitraum von einigen Jahren, dass man tatsächlich in Regionen den Weg macht, das zu tun und dass man sich auch wesentliche Körperschaften organisieren lassen und die Kommunen mit einbeziehen und es auf gar keinen Fall in Managementgesellschaften, welcher Natur auch immer, übergeben. Weil ich glaube, die können dem Entschluss nicht gerecht werden und sind auch dann vielleicht auch für die korrosiven Klickereien im System. Ich glaube, es muss wirklich eine Aufgabe sein, bei der viele Akteure berücksichtigt werden in den Regionen, damit das sind und das wird dann wird. Wir stehen dem Glück vor Augen gegenüber, weil manche Kritik meist.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Weinberg.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richte ich an den Caritasverband, Frau Dr. Fix. In einem regions- und populationsbezogenen Ansatz der Gesundheitspolitik gehört es mit Sicherheit dazu, auch die Menschen mit geringen Einkommen gezielt in den Blick zu nehmen. Welche Stellschrauben müssten in unserem Gesundheitswesen hier anders gestellt werden?
Frau Dr. Fix, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Elisabeth Fix, für den Deutschen Caritasverband. Ja, wir teilen sozusagen die Auffassung, dass unsere Gesundheitspolitik aktuell insbesondere die bildungsfernen Schichten und Menschen mit niedrigem Einkommen sowie Menschen in prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen viel zu wenig in den Blick nimmt. Ganz zu schweigen von Menschen, die keinen oder nur eingeschränkten Zugang zum Gesundheitswesen haben, wie beispielsweise Menschen, die in Asylunterkünften leben oder auch die vielen Nichtversicherten in unserem Land. Und insbesondere deren Gesundheitsstatus ist prekär und daran muss sich etwas ändern. Der Fokus muss erstmal darauf gerichtet sein, dass alle Menschen in Deutschland gleichen Zugang zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung haben, beziehungsweise zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist das eine. Und dann bedarf es meines Erachtens auch eines wirklichen Paradigmenwechsels weg vom Fokus auf die defizitorientierte, krankheitsorientierte, an kurativen Aspekten orientierte Gesundheitspolitik hin zu Prävention und Gesundheitsförderung. Und hier ist der Antrag der Grünen, den wir hier diskutieren, denke ich, auch in vielen Punkten sehr einschlägig und zu begrüßen. Danke.
Vielen Dank. Dann stellt die nächste Frage wieder Herr Weinberg.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung, Herr Dr. Gassen. Was halten Sie von dem Vorschlag, dass die Gesundheitsregionen über Verträge mit einzelnen Krankenkassen verwirklicht werden sollen?
Herr Dr. Gassen.
Herr Vorsitzender, Herr Weinberg, vielen Dank für die Frage. Also die Etablierung weiterer, möglicherweise auch durch Private Equity, kapitalfinanzierten Managementstrukturen, die sehen wir natürlich kritisch. Es gibt bestehende Managementstrukturen, das sind KVen, die können regionale Versorgungsverantwortung übernehmen. Die könnte man durchaus auch mit entsprechenden Aufgaben betrauen. Es gibt durchaus auch historische Beispiele, Praxissetz Nürnberg-Nord beispielsweise, die Managementunterstützung damals durch die KV Bayern. Es zeigt also, dass das funktioniert. Hier muss man natürlich die Bedeutung der digitalen Vernetzung schon betonen, die schon erheblich unaufwendige Austauschformate ermöglicht, als es bisher durch Präsenzsitzung der Fall war. Insofern auch ein digitales Angebot zur lokalen Vernetzung sollte und könnte dann auch Gegenstand eines solchen Förderansatzes sein.
Vielen Dank. Stellt Frau Dr. Kappert-Konter.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Dr. Christine Brockmann. Frau Brockmann, weshalb braucht es aus Ihrer Sicht Gesundheitsregionen und was können Regionen und da insbesondere auch die Kommunen in dieser Hinsicht leisten?
Frau Dr. Brockmann.
Meine Damen und Herren, ich komme aus einer der Metropolregion Rhein-Neckar, einem Wirtschafts- und Lebensraum für 2,4 Millionen Menschen, der sich über 15 Stadt- und Landkreise erstreckt in 3 Bundesländern. Gesundheit zählt bei uns zu den strategischen Handlungsfeldern der gemeinschaftlichen Regionalentwicklung. Und ich glaube, dieser Aspekt ist sehr wichtig, dass Gesundheit nicht isoliert betrachtet wird, sondern tatsächlich als ein Bestandteil der regionalen Daseinsvorsorge für Wohlstand und Wettbewerb einer Region. Wir sind überzeugt davon, dass wir Gesundheitsversorgung neu denken müssen und sehen tatsächlich die kommunale Ebene als ein ganz wichtiger Akteur, vor allem wenn wir es ernst meinen mit einem ganzheitlichen Verständnis von Gesundheit, dann müssen aus unserer Sicht regionale oder lokale Versorgungsnetze ausgeweitet werden, ganzheitlich gedacht werden, weitere Akteure mit eingebunden werden und aus unserer Sicht braucht es dafür auch nochmal neue Strukturen. Es geht nicht darum, Doppelstrukturen zu schaffen, sondern es geht aus unserer Sicht um eine intelligente Vernetzung der unterschiedlichsten Akteure. Regionen sind aus unserer Sicht deswegen auch eine wichtige Ebene, weil gerade Kommunen, auch wenn Versorgung vor Ort stattfinden muss, bedarfsorientiert, braucht es aus unserer Sicht dennoch einen größeren Rahmen, um komplexe Herausforderungen angehen zu können. Sie haben gerade das Thema gehabt, Digitalisierung, Zusammenarbeit zwischen Städten und Stadt und Land, zwischen Transfer, zwischen Wissenschaft und Praxis. Es gibt noch viele andere Aspekte, die über eine Region gefördert werden können, wo Synergiepotenziale gehoben werden können. Und von daher begrüßen wir sehr die Ideen, die in dem Antrag der Grünen formuliert werden, weil wir denken, da steckt eine Chance drin. Und unser Vorschlag wäre, tatsächlich es einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, alle sind sich im Hinblick auf die Ziele sind sie sich einig, besteht ein großer Konsens. Aber vielleicht muss man einfach mal austesten, experimentieren, welche Instrumente denn geeignet sind, um diese Ziele zu erreichen. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt auch Frau Dr. Kappert-Gonter.
Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht nochmal an Dr. Hildebrand. Herr Dr. Hildebrand, es wurde ja gerade schon adressiert, dass gerade die schwer und chronisch Kranken häufig nicht ideal versorgt sind und dass es da bessere Vernetzung braucht. Wie stellen denn aus Ihrer Sicht Gesundheitsregionenverträge sicher, dass es gerade kein Rosinenpicking gibt, sondern insbesondere eben die schwer und chronisch Kranken besser versorgt werden, als das heute der Fall ist oder vielerorts zumindest der Fall ist?
Herr Dr. Habe es geahnt.
Dankeschön. Die Herausforderung ist, glaube ich, einen Vertrag zu entwickeln, der nicht das macht, was Dr. Gassen befürchtet hat, nämlich dass sozusagen Add-on-Geld hineingesteckt wird, sondern dass der Vertrag so ist mit den Krankenkassen, dass der Nutzen, der bei den Krankenkassen aus einer verbesserten Versorgung, und das sind ja gerade die versorgungsbedürftigen Gruppen in der Bevölkerung, dass aus einer verbesserten Versorgung auch tatsächlich positive Effekte für die Krankenkasse entstehen. Und das ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt. Wir müssen aus diesem, was Professor Amelung gesagt hat, mit dem Volume-Konzept heraus in das Value-Konzept für Versorgungs hineinkommen. Und dann ist das auch unproblematisch, wer als Gesellschafter im Einzelnen in einer solchen Managementgesellschaft ist, wenn sie nur gewinnen kann und verdienen kann, wenn sie tatsächlich Gesundheit produziert und verbessert, dann ist das völlig egal sozusagen, wer da auf der Gesellschafterseite ist. Aber das ist, glaube ich, das Entscheidende. Diese Verträge müssen tatsächlich die Versorgung der besonders vulnerablen Gruppen besonders belohnen. Und Herr Mohrmann und ich haben ja gemeinsame Erfahrungen in Wilstedt-Horn in Hamburg, wo wir genau so etwas mit etabliert haben. Oder vielleicht auch in anderen Regionen da jetzt weiterentwickeln. Soweit vielleicht.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar.
Danke. Meine Frage geht nochmal an den Einzelsachverständigen Franz Knieps. Kassen, die einen solchen Gesundheitsregionenvertrag abgeschlossen haben oder ihm beitreten sollen, für 10 Jahre einen Zuschlag auf die Zuweisung für jeden ihrer in der Region lebenden Versicherten erhalten. Der Zuschlag soll bis zum 10. Jahr langsam auf null zurückgeführt werden. Die Zuweisung verfolgt in erster Linie den Zweck, für Krankenkassen einen finanziellen Anreiz zum Abschluss eines Gesundheitsregionenvertrages zu schaffen. Zugleich sollen aus diesen erhöhten Zuweisungen nötige Investitionen zum Start des Vertrages finanziert werden. Was halten Sie von solchen Zuschlägen für regionale Verträge?
Herr Knieps.
Vielen Dank, Frau Dittmar. Ich kann meine Skepsis da nicht verhehlen. Als der RSA zwischen den Kassen eingeführt wurde und später modifiziert wurde, ist immer betont worden, er soll prinzipiell versorgungsneutral sein, damit also nicht das betriebswirtschaftliche Kalkül, wie komme ich am besten an Zuweisungen und wen steuere ich ein in ein Versorgungsmodell und wen lasse ich am besten draußen. Also von daher, das hat ja auch Herr Professor Amelung gesagt, muss noch über viele Details gesprochen werden, ehe ich einen solchen Anreiz über die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nehme. Ich bin durchaus dafür, dass man über Anreizsysteme nachdenkt. Ich bin durchaus dafür, dass man auch Investitionen fördert in Vernetzung, in Koordination, in bewusstes Management. Aber ob der RSA dafür das geeignete Instrument ist, wage ich angesichts der Rangeleien um den Risikostrukturausgleich und der auch immer wieder zu beobachtenden Missbräuche zu bezweifeln.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Mondstadt.
Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage möchte ich an den an Herrn Professor Dr. Amelung richten vom Bundesverband Management Care. In dem vorliegenden Antrag wird die Digitalisierung nur am Rande erwähnt. Welche Rolle sollte die Digitalisierung aus Ihrer Sicht einnehmen, wenn es darum geht, gute Versorgungsangebote auszubauen und eine gute Koordination, Vernetzung und Integration der Gesundheitsversorgung, insbesondere auf der regionalen Ebene, zu erreichen? Danke sehr.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Amelung.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage, Volker Amelung, Bundesverband Managed Care. Die Digitalisierung ist ein absolut zentrales Thema beim Aufbau von Gesundheitsregionen. Das ist vielleicht auch für mich so einer der wenigen Kritikpunkte an dem Antrag, dass dieses Thema nicht viel stärker adressiert wurde. Für mich ist das quasi so das Rückgrat, die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure sicherzustellen. Dafür braucht es eine Plattform. Diese Plattform muss auch nicht in jeder Region unterschiedlich sein. Also man braucht im Prinzip eine Struktur. Man braucht im Prinzip so ein bisschen von der Logik so etwas wie ein Health Ecosystem, auf dem lokale, aber auch durchaus dezentrale Leistungen zusammenkommen, wo man also im Prinzip die verschiedenen Elemente zusammenbringt. Insofern spielt die Digitalisierung eine zentrale Rolle, die einzelnen Akteure zusammenzubringen. Und das ist vielleicht auch der zentrale Unterschied zu den Diskussionen, die wir über ähnliche populationsorientierte Versorgungskonzepte in der Vergangenheit geführt haben, dass wir heute in der Lage sind, mit Tools die Akteure viel stärker miteinander zusammenzubringen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der, glaube ich, mindestens genauso entscheidend ist, eine populationsorientierte Versorgung respektive Gesundheitsregion müssen davon leben, dass man viel, viel mehr mit Daten arbeitet, dass man Datenanalysen macht, dass man Versorgungsherausforderungen frühzeitig identifiziert, dass man mit Modellen wie Predictive Modeling arbeitet. Insofern, die Tools der Digitalisierung sind ganz, ganz zentral und sollten meines Erachtens auch in den Vordergrund bei der Entwicklung von solchen Gesundheitsregionen gestellt werden. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel mehr Musik drin. Und wir haben ja gesehen, dass in den letzten Jahren, und das ist vielleicht aktuell gar nicht so hervorgehoben worden, im Bereich der Digitalisierung beim deutschen Gesundheitssystem extrem viel sehr, sehr schnell erreicht haben. Insofern stimmt mich das zuversichtlich.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt wieder Dietrich Mondstadt.
Danke sehr, Herr Vorsitzender. Diese Frage geht an den Einzelsachverständigen Herrn Matthias Moormann. Wie bewerten Sie den Vorschlag, es einzelnen Akteuren wie beispielsweise den zuständigen Aufsichten über die gesetzlichen Krankenkassen oder den Landkreisen und Städten zu ermöglichen, Krankenkassen zum Abschluss konkreter Gesundheitsregionenverträge aufzufordern und eine Begründungspflicht für Krankenkassen einzuführen, falls diese einen solchen Vertrag nicht abschließen? Danke sehr.
Herr Moormann.
Ja, vielen Dank für die Frage. Drei Dinge sind für mich für das Gelingen regionaler Versorgungsmodelle wichtig. Das eine ist ein kluges Erfahrung der Vergangenheit und aktuell bestehende Selektivverträge berücksichtigendes Konzept. Das zweite ein professionelles Management, das eine Verbesserung der Versorgung zum Ziel hat und nicht ausschließlich nach wirtschaftlichen Aspekten handelt. Es darf auch nicht gewinnorientiert oder gemeinnützig organisiert sein. Und das dritte ist eine Freiwilligkeit der Teilnahme für alle Akteure. Und deswegen benötigen wir natürlich explizite Ansätze, die den Wechsel von Leistungserbringern in so ein Versorgungsmodell attraktiv machen, aber auch für die Bürger, die daran teilnehmen, und aber auch für die Krankenkassen, als solche, die Möglichkeit besteht, bewusst begründete Entscheidungen eben auch zu treffen. Und unsere Erfahrungen auch zeigen, dass dieses Zusammenwirken, was wir in dem Modell erstreben, ja vor allen Dingen auch im Abbau bürokratischer Hürden steht, dass Vertrauen wächst und dass die Abläufe auch wesentlich besser sind. Und das ist im Grunde auch schon ein ganz wesentlicher Anreiz. Ich bitte vielleicht im Hinblick auf diese Begründungspflicht um eine gewisse Wertschätzung schon bestehender Versorgungsansätze. Auch wenn diese nicht immer einen Populationsbezug haben, so sind sie doch häufig eine geeignete Basis für eine Weiterentwicklung. Und wir brauchen ohnehin Variationen im Hinblick auf spezifische regionale Bedarfe, die doch sehr unterschiedlich sind. Und deswegen passt ein regionaler Standardvertrag der dann möglicherweise mit einem gewissen Druck durchgesetzt wird, meines Erachtens nicht, verschenkt auch gewisse Potenziale. Und wir müssen, glaube ich, auch eins noch bedenken, das GPVG, das Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz, ist ja jetzt vollständig bis zum 1.1.21 in Kraft getreten. Und es ist ein wesentlicher Grundstein dafür, nicht nur einfacher kassenartenübergreifende Verträge zu machen, sondern auch trägerübergreifende Verträge zu machen. Auch der Aspekt der Wirtschaftlichkeit ist jetzt längerfristig orientiert. Es muss nicht innerhalb von 3 Jahren belegen der Aufsicht, dass das alles vernünftig ist. Also wir haben hier, glaube ich, eine gute Wurzel, eine gute Basis, auch jetzt schon in solche Verträge auch hineinzugehen. Und die sollten auch GKV-weit übergreifend durchaus sein. Und unsere Verträge, die wir haben im Populationsbezug in Hamburg, in Köln, Solingen, in anderen Städten, die sind auch explizit offen für andere Krankenkassen. Ich glaube, wir können ja auch auf der freiwilligen Ebene ein Stück weit besser noch arbeiten. Danke.
Vielen Dank. Frau Dittmar.
Meine Frage geht an die Caritas. Frau Fix, wie sollte nach Ihrer Auffassung die Rolle der Kommunen in der Gesundheitsversorgung ausgestaltet werden und wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund den vorliegenden Antrag?
Frau Dr. Fix.
Ja, Elisabeth Fix für die Caritas, vielen Dank, Frau Dittmar, für die Frage. Ja, den Kommunen kommt bei der Produktion von Gesundheit durchaus eine entscheidende Rolle zu. Nicht nur, was die regionalen oder kommunalen Gesundheits- oder Pflegekonferenzen anbelangt, sondern auch in Bezug auf ihre Rolle bei der Gestaltung von Gesundheitspolitik. Und da denke ich natürlich erstmal an den Ansatz Health in All Policies, wo die Kommunen ja eine entscheidende Rolle spielen können, denn Gesundheit ist ja mehr als Gesundheitspolitik, sondern Gesundheit wird beeinflusst von gesundheitsschädlichen Faktoren wie Lärmbelastung durch Verkehr beispielsweise, Hitzebelastung durch zu wenig Begrünung etc. etc. Das heißt zum Beispiel Verkehrspolitik oder auch Stadtplanung sind auch entscheidende Stellschrauben bei der Produktion von Gesundheit. Und hier haben die Kommunen natürlich auch ein großes Wort mitzureden und entscheidende Kompetenzen.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Schneider.
Der Antrag der Grünen sieht ja vor, dass die Gesundheitskonferenz Krankenkassen vorschlagen kann, Regionenverträge abzuschließen. Und die Ablehnung eines solchen Vorschlags muss dann begründet werden. Meine Frage ist, welche Gründe könnte es für eine solche Ablehnung Ihrer Meinung nach geben?
Herr Dr. Gassen.
Ja, die Gründe, sowas abzulehnen, sind natürlich mannigfaltig. Das geht los mit fehlender Wirtschaftlichkeit. Das Konzept ist möglicherweise unzureichend im Sinne der Versorgung. Ich glaube, dass es hier kein Problem geben dürfte, Gründe zu finden. Möglicherweise wäre es aus diesem Grund sinnvoll, dass man so eine Art Schiedsgremium vorsieht. Das ist allerdings meiner Kenntnis nach nicht vorgesehen.
Herr Dr. Kippels.
Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Deutsche Gesellschaft für integrierte Versorgung im Gesundheitswesen. Wie ist Ihre Einschätzung zu der in dem Antrag genannten Zielsetzung, bis zum Jahre 2025 10% der Bevölkerung in integrierten Versorgungsverträgen zu versorgen?
Herr Professor Dr. Nahn.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Frage. Ich denke, dass eine allgemeine positive Zustimmung zu den Grundlagen dieses Antrages ja auch in dieser Anhörung schon deutlich geworden ist. Wenn es an einem Punkt tatsächlich Fragen aufwirft, dann sind es diese genannten 10%. Denn Herr Professor Amelung hat vorhin ja schon mal darauf hingewiesen, dass 10% nicht 10% aller Versicherten sind, sondern unter Umständen in dieser Situation, gerade wenn wir auf die Personen gucken, die betroffen sein könnten, chronisch Kranke, 50% des Leistungsumfangs betreffen könnten. Also insofern ist diese Zahl sicherlich nicht wirklich erklärbar. Die Frage des Regionalbezuges ist ja, denke ich, von der Grundstruktur, auch mit den Rahmenbedingungen, die hier angesprochen worden sind, sehr nachvollziehbar. Und es ist ja schon deutlich geworden, auch in den verschiedenen Antworten, dass die regionale Leistung im Hinblick auf die Gesundheitserhaltung der Bevölkerung eine ganz entscheidende Komponente darstellt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird dabei ein Stück weit nicht berücksichtigt in der jetzigen Ausführung, dass es indikationsbezogene Aspekte gibt, dass also viele der jetzt schon etablierten Übergänge zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, die auf chronisch kranke Personen mit spezifischen Indikationen beziehen. Nehmen wir einmal psychische Erkrankungen, nehmen wir chronische Erkrankungen. Also diese Punkte müssen sicherlich deutlich besser ausformuliert werden. Wenn wir heute davon ausgehen, dass im integrierten Versorgungsbereich leider nur ca. 2 bis 3 Milliarden Euro umgesetzt werden, wir aber ein Gesamtvolumen von über 330 Milliarden im Gesundheitswesen ausgeben, dann kann man sehen, dass wir von den 10% weit entfernt sind. Und deshalb bedauern wir, dass diese angestrebten 10% sicherlich nicht erreicht werden bis 2025. Aber wie gesagt, mit der reinen Formulierung einer Prozentzahl kann hier an dieser Stelle unseres Erachtens auch nicht ausreichend motiviert werden. Wir würden viel mehr unterstützen, auch im Gleichklang sozusagen mit den hier gesetzten Forderungen, dass die Aufsplitterung des Paragraphen 140a des SGB V stark vereinfacht wird und dementsprechend dadurch dann auch tatsächlich die Grundintentionen dieses Antrages noch besser erklärt und damit auch besser erreicht werden können. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Ullmann. Danke. Und dann kommt Herr Weinberg.
Genau. Meine Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung und an Herrn Dr. Gassen. Und die Frage lautet, sollte die Einführung von Gesundheitsregionen wissenschaftlich begleitet werden? Wenn ja, wie sollte man am besten dabei vorgehen und worauf sollte man besonders achten?
Herr Dr. Gassen.
Ja, sehr geehrter Vorsitzender, vielen Dank für die Frage. Ja, ich glaube schon, dass man sowas wissenschaftlich begleiten sollte und eigentlich fast muss. Und da sind natürlich verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Am Ende des Tages natürlich entscheidend, bringt es eine Verbesserung in der Versorgung. Das ist ja sehr häufig in der Vergangenheit bei vielen Dingen integrierter Versorgung, HZV etc. eigentlich nie hinterfragt worden. Gibt es tatsächlich einen Mehrwert für die Versorgung, das sollte auch, glaube ich, das zentrale Element sein. Da muss man sicherlich auch schauen, gibt es Einsparpotenziale, gibt es Effizienzgewinne oder schafft man nur eine weitere Spielwiese oder neue Bürokratieoptionen. Also ich glaube, hier muss tatsächlich ein Proof of Concept eingefordert werden, weil viele Dinge lesen sich natürlich ganz schön und sind in der theoretischen Überlegung auch ganz, ganz praktisch. Und wenn es dann tatsächlich in die mühende Ebene kommt, dann verliert vieles doch den Glanz. Und von daher halte ich eine Evaluation wissenschaftlicher Arbeiten für zwingend notwendig.
Herr Weinberg.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband, Herrn Weller. In Ihrer Stellungnahme sehen Sie Probleme bezüglich der Zuweisung. Wir hatten das Thema ja schon an die Krankenkassen, die laut dem Antrag als Anreiz für diejenigen, die sich in den Gesundheitsregionen engagieren, erhöht sein sollen und dem Risikostrukturausgleich. Ebenso könnten diese erhöhten Zuweisungen zulasten anderer Regionen gehen. Könnten Sie das nochmal erläutern und vielleicht auch nochmal Lösungsmöglichkeiten aufzeigen?
Herr Weller. Ja, Michael Weller, GKV Spitzenverband. Vielen Dank für die Frage, Herr Weinberg. Herr Vorsitzender, Herr Rüttel, also grundsätzlich von meiner Seite auch, das ist die Zielsetzung des Antrags, Förderung von Versorgungsinnovationen auf der regionalen Ebene zu fördern, das ist zu unterstützen. Man kann auch mit finanziellen Anreizen arbeiten und dort den Rahmen setzen. Konkret jetzt zu dem im Antrag vorgesehenen Vorschlag über den RSA, eine Förderung zu organisieren. Das sehe ich kritisch, weil der Risikostrukturausgleich ist versorgungsneutral ausgestaltet. Er sollte zumindest versorgungsneutral ausgestaltet sein und bleiben, weil vom RSA im Grunde nach von der Grundkonstruktion her keine Anreize für bestimmte Versorgungsformen oder bestimmte Versorgungsarten ausgehen. Und gerade die Kernfunktion des RSA ja, ist die Vermeidung von Risikoselektion und die dadurch eine zielgenaue Zuweisung der Zuweisungen zu organisieren und die Chancengleichheit zwischen den Regionen, zwischen den versicherten Populationen zu sichern. Und von daher denke ich, Leistungssteuerungselemente, und das wäre eine Form von Leistungssteuerung, sollte nicht über den RSA laufen, dann müsste man sich etwas anderes aussuchen. Im Übrigen würde alles, was über den RSA zusätzlich organisiert wird, die ich sage mal, die Transparenz und die Zielgenauigkeit von Zuweisungen mindern. Ein wichtiger Punkt ist mir noch aufgefallen, den würde ich gerne noch äußern, insbesondere wenn man sich das modellhaft anschaut. Also wenn Sie das über den RSA machen, haben Sie natürlich Regionen, wo gute Versorgungsstrukturen da sind. Die Infrastruktur ist gut. Sie haben Regionen, wo keine gute Infrastruktur vorhanden ist. Und Sie würden dann natürlich die Regionen, die eine gute Gesundheitsregion ist, die gute Infrastruktur hat, zulasten von Regionen, die eben keine gute regionale Infrastruktur hat, vorteilen. Und das würde im Endeffekt ja dazu führen, weil das Volumen des RSAs endlich, dass sie die Sonderzuweisungen nehmen für diese gute Gesundheitsregion. Dieses Geld steht dann den notwendigen Regionen nicht mehr zur Verfügung.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dr. Kappert-Gott.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich richte meine Frage an Frau Dr. Fix. Frau Dr. Fix, interprofessionelle Versorgung entlang von Behandlungspfaden ist ja in Deutschland bisher ein Stiefkind der Gesundheitspolitik, ebenso wie die Vernetzung in Form von Health and All Policies, die präventive Bedeutung davon. Was glauben Sie, könnten diese beiden Bereiche durch Gesundheitsregionen an Kraft gewinnen?
Frau Dr. Fix.
Ja, vielen Dank, Frau Kappert-Gonter, für die Frage. Elisabeth Fix für den Deutschen Caritasverband. In der Tat glaube ich, dass diese beiden Elemente oder Ansätze durch die Gesundheitsregionen wesentlich befördert werden könnten. Ich fange nochmal an mit dem Health in All Policies. Ich hatte ja vorher bei der Frage nach der Rolle der Kommunen schon dazu ausgeführt. Health in All Policies sozusagen bedeutet eben mehr als die Betrachtung sozusagen von Gesundheitspolitik, von Versorgungsverträgen und die Rolle der Kommunen wird ja in Ihrem Antrag sehr wesentlich beleuchtet. Also das gilt auf jeden Fall, Health in All Policy zu stärken. Zweitens ist ein sehr wesentlicher Beitrag für die notwendige Veränderung unseres Gesundheitswesens im Hinblick auf die Versorgung chronisch kranker Menschen tatsächlich eine Neuordnung der Gesundheitsfachberufe und eine Neuordnung der Zusammenarbeit. Und da ist wirklich das Stichwort Verschiebung hin sozusagen zu mehr interprofessioneller Versorgung entlang von Versorgungsfaden, gerade um für beispielsweise chronisch kranke oder pflegebedürftige Menschen die Versorgungsbrüche zu mindern, die entstehen bei der Überführung sozusagen vom stationären in den ambulanten Sektor oder auch zwischen den Gesundheitsfachberufen. Und auch hier leistet Ihr Antrag zu den Gesundheitsregionen einen wesentlichen Beitrag. Und ich erhoffe mir wirklich in dieser Legislaturperiode auch noch das Stellen von entsprechenden Weichenstellungen in Bezug auf beispielsweise die modellhafte Erprobung von interprofessioneller Zusammenarbeit, so wie in dem Arbeitsentwurf zur Pflegereform im neuen Paragraph 64d beispielsweise vorgesehen. Danke.
Die nächste Frage stellt Dr. Georg Kippels.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband. Wie ist Ihre Position zu dem Vorschlag, an der regionalen Gesundheitsversorgung beteiligte Institutionen und Gremien ein Recht einzuräumen, die Krankenkassen formell zum Abschluss von Gesundheitsregionenverträgen aufzufordern?
Herr Weller.
Ja, vielen Dank, Herr Michael Weller, GKV-Spitzenverband. Vielen Dank, Herr Kippels, für die Frage, Herr Vorsitzender. Also die Förderung des kontinuierlichen Austauschs der Partner der Gesundheitsversorgung vor Ort muss gefördert werden, um die Kooperation und die Vernetzung voranzubringen. Allerdings sollte die Grundausrichtung nach unserem Dafürhalten bei solchen populationsbezogenen Anträgen, anderen Versorgungsformen, die dort stattfinden, freiwillig und frei selektiv vertraglich möglich sein. Allerdings braucht man dafür auch Rahmenbedingungen, die verlässlich sind. Die waren vielleicht in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht immer kontinuierlich verlässlich. Also wir würden da eher auf Freiwilligkeit setzen. Die beabsichtigte Regelung, die würde sogar ein Risiko beinhalten. Sie könnte Gegenteiliges bewirken. Also wenn der Handlungsdruck gegeben ist, so etwas machen zu müssen und eine einseitige Rechtfertigung damit verbunden ist, warum man vielleicht eine andere Vorstellung hat oder eine andere Zielsetzung hat oder eine andere Lösungsoption hat, würde genau diesen Ansatz des kooperativen, des konstruktiven Dialogs belasten. Aus diesem Grunde würden wir eine solche Regelung, eine verpflichtende Regelung und sich rechtfertigen dafür, wenn man eine andere Lösungsoption hat, für nicht zielführend erachten. Ich würde mich nach wie vor bei verlässlichen Rahmen, das ist die Voraussetzung für eine wettbewerbliche Kreativität, einsetzen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar.
Und die geht auch an den Herrn Weller vom GKV-Spitzenverband. In dem vorliegenden Antrag wird vorgeschlagen, einen Gesundheitsberuferat einzurichten. Und Ziel eines solchen beratenden Gremiums sollen unter anderem der Austausch unterschiedlicher Akteure der Gesundheitswirtschaft und des Bildungswesens sowie die strukturierte Weiterentwicklung und Findung neuer Berufe und Berufsbilder im Gesundheitswesen sein. Wie bewerten Sie diesen Ansatz?
Herr Weller.
Ja, Michael Weller, GKV Spitzenverband. Vielen Dank, Frau Dittmar. Herr Vorsitzender, Herr Rüttel. Also wenn bei einer Installierung eines solchen Instituts, Organisation, dann sollte aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes die Empfehlung für neue Berufsbilder möglichst datenbasiert ausgesprochen werden. Und Ziel einer solchen Einrichtung, eines solchen Konstrukts muss es dann immer sein, konkrete Versorgungslücken zu identifizieren und die nicht durch bereits bestehende Berufsgruppen abgedeckt werden, weil dafür jetzt eine besondere Expertise zum Beispiel notwendig wäre. Und die klare Tätigkeitsprofile, die sind in erster Linie aus der Perspektive der Patienten abzuleiten und nicht aus der Sicht der möglichen Berufsgruppen. Und dann ergänzend um die Sichtweise der Gesundheitswirtschaft und des Gesundheitspersonals oder anderer Beteiligter zu ergänzen. Sichergestellt sein muss, dass in den neuen Berufsfeldern, denn darum geht es ja, ausgebildetes Personal zielgerichtet mit den Versorgungsbereichen eingesetzt wird, dort wo die Bedarfe bestehen. Nur zum Selbstzweck so etwas zu machen, ist nicht zielführend. Also immer Versorgungslücken identifizieren und dann halt, das datenbasiert organisieren.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich.
Ich richte meine Frage an die Bundesärztekammer. Wie bewerten Sie den Vorschlag, kurzfristig gemeinsam mit Berufs- und Fachverbänden sowie Pflegekammern die Übertragung von heilkundlichen Tätigkeiten für hochschulisch ausgebildetes Pflegefachpersonal mit einem Masterabschluss in Community Health Nursing nach internationalem Vorbild umzusetzen?
Herr Dr. Reinhardt.
Ja, sehr, sehr ähnlich. Herzlichen Dank für die Frage. Ich glaube, dass diese Einzelmaßnahme in diesem Gesamtkontext relativ wenig bewirken wird. Erstens haben wir noch keinen Community Health Nursing Studiengang, jedenfalls noch keinen ausgebildeten Studiengang. Es gibt dort einige Fachhochschulen, denen die Studiengänge aufgelegt sind. Im Grundsatz finde ich das Ansinnen richtig, Menschen auszubilden, die diese Funktionen ausüben können. Aber das Einrichten alleine dieser Tätigkeit oder dieser Berufsgruppe als solches leistet wenig dazu. Denn wenn man sich anguckt, wo Community Health Nursing stattfindet, wie in Kanada, Finnland, dann sind die eingebettet in multiprofessionelle Teams in Regionen. Und ich glaube, wir müssen das Thema etwas differenzierter und größer anschauen, als uns nur zu fokussieren auf die Einrichtung dieser Berufe. Und es bleibt auch dabei, das hatte ich schon eben in meiner Stellungnahme nochmal festgestellt, ich glaube nicht, dass die Übertragung von heilkundlichen Tätigkeiten sozusagen das zentrale Thema von vernünftiger Versorgung in Gesundheitsregionen populationsbezogen ist. Das kann ein Baustein sein, ohne Frage. Und ich will auch nicht verhehlen, dass es durchaus ärztliche Tätigkeiten gibt, die von gut qualifiziert ausgebildeten Menschen unter Umständen übernommen werden kann. Überhaupt keine Frage. Das muss man, glaube ich, schon nach vorne betrachtet sehen. Wir werden uns auch damit als Berufsstand in in verwehrtem Maße in den nächsten Monaten befasst oder tun es aktuell schon, um auch als Vorschläge dazu bereiten zu können. Aber die Einrichtung eines solchen Berufes jetzt als singuläre Maßnahme, glaube ich, führt im Moment nicht sehr weit. Ich glaube, es muss eingebettet sein in ein Gesamtkonzept und es bleibt dabei. Ich glaube schon, dass man natürlich bei Übertragung von Heilkunde sehr genau hinschauen muss, was man tut und um welche Tätigkeiten es sich handelt. Da, wo ein hohes Gefährdungspotenzial besteht, glaube ich, haben Menschen einen Anspruch darauf von Ärzten und Ärzten, die eine qualifizierte Studie- und Hochschulausbildung mit entsprechender Weiterbildung absolviert haben, tatsächlich auch versorgt zu werden. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Spangler.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung, Dr. Kassen. Dr. Kassen, Sie verweisen in Ihrer Stellungnahme darauf, dass hinsichtlich der Teilnahme und Umsetzung der regionalen Verbundbildung genügend Freiheitsgrade bestehen. Wenn ich jetzt mal den Begriff Freiheitsgrade mit Vertragsfreiheit übersetze, bedeutet das ja, oder könnte das bedeuten, dass die, die sich nicht daran beteiligen, im Markt eine schlechte Stellung haben, in der Nachfrage, in der Außenwirkung, in der Werbung, oder sehen Sie die Gefahr nicht?
Herr Dr. Gassen.
Ein Zwang zur Teilnahme besteht ja für die jeweiligen Gesundheitsberufe nicht. Andererseits werden aber die Gesundheitsberufe, die Verträge zur Regionalversorgung abschließen wollen, dies mit jeder in der jeweiligen Region aktiven Krankenkasse tun müssen. Das ist vor allem verwaltungstechnisch, je nachdem, wo Sie sind, schon hochreck. Und insofern kann man sich durchaus vorstellen, dass das für den einen oder anderen nicht gerade motivierend wirkt, sondern eher abschreckend sein könnte. Das ist völlig klar. Wir sehen verpflichtende Teilnahme durch Vertragsärzte und Psychotherapeuten als schwierig dann an dem Punkt. Ja.
Vielen Dank. Frau Dittmar.
Ja, ich war die Zeit, jetzt dachte ich schon um. Meine Frage geht ans Netzwerk Deutsche Gesundheitsregionen. Sollte den Kommunen die Verantwortung für eine bessere Vernetzung und Koordinierung der umfassenden gesundheitlichen Versorgung der Menschen in einer Region übertragen werden? Und wenn ja, wie sollte die Finanzierung dieser Aufgabe gestaltet werden?
Herr Hilbert, Sie haben das Wort.
Ja, die Kommunen müssen in diesem Kontext auf jeden Fall eine Rolle spielen. Aber in der jetzigen Verfassung können sie das nicht. Sie müssen in diesem Kontext gestärkt werden. Möglicherweise geht das über eine ohnehin anstehende Reform des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Dabei müssen solche Fragen eine Rolle spielen. Über Finanzierungsfragen haben wir schon an vielen Punkten gesprochen. Da ist Feintuning möglich, also nötig, aber auch an vielen Punkten nötig. Im Moment grassieren mehrere Vorschläge durch die Lande, wie man entsprechende Aufgaben auch finanzieren kann. Kommunen jedenfalls haben auch noch eine Ressource dadurch, dass im Bereich der Sozialhilfeausgaben, gerade bei den vulnerablen Gruppen, sicherlich Einweisungen in stationäre Abhilfe vermieden werden kann. Und das ist eine ganz kräftige, bislang noch nicht gehobene Ressource und übrigens auch gesundheitspolitische Verantwortung. Ich glaube, mehr Zeit bleibt mir jetzt nicht. Herr Rissel, Frau Kuttner, danke.
Sie hätten noch anderthalb Minuten gehabt und das.
Ja, ansonsten, wenn ich das insgesamt jetzt sehe, muss ich sagen, ich freue mich riesig, dass sozusagen Genie out of the box ist. Wir müssen über diese Gestaltungsorientierung, glaube ich, jetzt diskutieren. Das können wir nicht wieder zurückstopfen. Es ergeben sich sehr, sehr interessante Perspektiven im Hinblick auf die Frage, also muss es so etwas wie einen Begründungszwang geben? Da kann ich nur sagen, aus der Sicht von Gesundheitsregionen, wir laufen uns die Füße wund in Richtung auf sozusagen einen verbesserten Austausch mit den Akteuren vor Ort. Wenn es dafür so etwas wie ein sehr stark ausgebautes Nudging gibt, natürlich muss Freiwilligkeit erhalten bleiben, aber ein sehr, sehr starkes, motivierend ausgerichtetes Nudging, so wie das hier in diesem Antrag eigentlich vorgesehen ist, dann ist das, glaube ich, sehr zielführend. Und die andere Perspektive, brauchen wir Managementgesellschaften? Ja, wir brauchen vor Ort Kümmerer, sonst wird davon nichts. In allen anderen Gesundheitsregionen, wie beispielsweise auch Rhein-Neckar, da zeigt sich das immer wieder, wenn man keine stabilen, handlungsfähigen Strukturen hat, dann können wir diese ganzen Vorstellungen vergessen. Ob das etwas sein muss, wo sich Private-Equity-Gelder einmischen, Das weiß ich nicht, das will ich auch also ganz massiv in Zweifel stellen. Aber es gibt jede Menge anderer Lösungsmöglichkeiten, die angedacht werden. Beispielsweise das letzte Papier, was ich gelesen habe, da ging es um sozusagen weiße Anlagen, die diskutiert worden sind.
Herr Hilbers, ich muss Sie jetzt unterbrechen, weil Michael Henrich unbedingt noch eine Frage stellen muss, bevor die Anhörung geschlossen wird.
Ich würde meine Frage an den Einzelsachverständigen Moormann noch mal richten. Die Antragsteller schlagen erhöhte Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für diejenigen gesetzlichen Krankenkassen vor, die entsprechende Verträge zur regionalen Gesundheitsversorgung haben. Gerne würden wir von Ihnen wissen, wie Sie zu diesem Vorschlag stehen und wie Sie den bewerten.
Herr Moormann.
Bewertung von Herrn Kietz und von Herrn Weller auch an. Also wir sollten nicht den Risikostrukturausgleich nutzen, um dort solche Anreize auch zu schaffen. Das hat was mit der Versorgungsneutralität des Risikostrukturausgleichs zu tun. Da können auch Fehlanreize entstehen, die kann mit Krankenkassen vielleicht sagen, jetzt kriege ich erstmal mehr Geld, also mache ich da mit. Und das könnte bei Versicherten auch zu dem Eindruck führen, ich werde in ein Versorgungsmodell gedrückt im Grunde, weil die Krankenkasse davon profitiert. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht eine Finanzierungsdiskussion, sondern eine inhaltliche Verbesserung auch hinbekommen. Deswegen halte ich es für sinnvoller, über andere Finanzierungsmöglichkeiten nachzudenken. Beispielsweise eine Bezuschussung von Managementkosten für einen Fonds, wo man auf der anderen Seite eben auch Transparenz herstellt über die Ansätze, die dort auch da sind, also das eine gegen das andere, um dort irgendwie zu gucken, wie kann ich dieses, was auch als Overhead, als Management erforderlich ist, auch vielleicht ein Stück weit mitfinanzieren, aber würde es niemals über die Risikostruktur ausmachen.
Vielen Dank. Das, die kurze Beantwortung ergibt die Möglichkeit, dass Herr Professor Dr. Ullmann noch eine Frage stellen könnte, die fix beantwortet werden müsste.
Ja, dann geht es eine fixe Frage an den Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Hier die Frage der generellen Neuordnung der Arbeitsverteilung im Gesundheitswesen. So steht es im Antrag der Grünen. Wie stehen Sie zu dieser Forderung?
Herr Dr. Gassen, Sie haben maximal 2 Minuten.
Herr Dr. Gassen hat das Meeting eben verlassen.
Dann, wenn das möglich ist, ich weiß nicht, ob Herr Dr. Reinhardt noch im Raum ist und die Frage verstanden hat, dann an ihn, Bundesärztekammer.
Ich habe die Frage verstanden. Herzlichen Dank, Herr Hohmann, die Frage verstanden und gehört, kann sie auch beantworten. Ich glaube, dass es nicht sozusagen eine Frage der neuen Aufgabenverteilung ist, sondern es eine Frage des Zusammenarbeitens ist. Insofern, glaube ich, ist eine Frage, wie man sozusagen, welche Meinungstendenz man mit der Aufgabenverteilung verfolgt. Das vielvertretende Ziel mancher pflegenden Verbände und auch Berufe, das zu tun, was auch Ärzte tun, das, glaube ich, ist nicht der Schlüssel zum Erfolg an dieser Stelle, sondern es geht darum, multiprofessionell, interprofessionell zusammenzuarbeiten und das Versorgen von Patienten in komplizierteren Verhältnissen, die wir heute haben, als wir sie noch vor 20, 30, 40 Jahren gehabt haben, zu gewährleisten und dabei natürlich auch dem anderen die Möglichkeit zu geben, sich in seinem Umfeld in der Kompetenz, die er erworben hat, entsprechend zu entwickeln. Ich glaube, das ist das Ziel, was wir verfolgen können.
Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Anhörung angekommen. Ich denke, wir haben viele Anregungen erhalten, die ich auch mit nach Hause nehme in meinen Wahlkreis, der komplett einer Gesundheitsregion angehört. Und deshalb freue ich mich, dass wir dieses Thema hier in dieser Breite und Tiefe erörtern könnten. Vielen Dank bei den Sachverständigen und ich wünsche allen noch einen schönen restlichen Nachmittag und Abend.